mir vorstellen, dass ihr ganz schön kaputt seid. Mir geht zumindest so. Konferenz, viele Leute, immer viel los, wenig Schlaf, schweres Mittagessen im Magen. Danke an die Küche. Bevor ich für diese Predigt beten möchte, möchte ich vielleicht noch ganz kurz eine Einladung weitergeben. Ich habe gefragt, ob ich das darf. Ich habe vorne ein paar Flyer ausgelegt, Evangelium 21. Viele von euch wissen, worum es da geht. Manche wissen es nicht. Das ist einfach eine kurze Vorstellung des Werks Evangelium 21, aus dem heraus ja Josia entstanden ist. Das heißt, wir sind so ein bisschen die Eltern von Josia. Und das ist einfach eine kurze Information. Das Anliegen von Evangelium 21 ist im Prinzip das gleiche wie Josia. Wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen, mit dem Evangelium der Gnade Gottes erreichen. Wir wollen Gemeinden neu stärken, wir wollen sie reformieren, wir wollen, dass sie das Evangelium wieder zentraler haben. Wir sehnen uns nach der treuen Verkündigung von Gottes Wort, dem Wort, das allein Leben schenkt und Leben verändert. Ich möchte euch einladen, wenn ihr die Zeit hier gut fandet und sagt, da können wir mehr von haben, vielleicht schon mal vorzumerken, im nächsten Jahr die Zeit in der Woche direkt nach Ostern, also der Donnerstag bis Samstag nach Ostern, das genaue Datum weiß ich nicht, irgendwie so 8. bis 10. April oder so grob in dem Dreh, ist die Evangelium 21-Konferenz in der Arche in Hamburg, wie immer. Und wir haben als Redner dieses Mal dann Greg Gilbert. Greg Gilbert ist der Mann, der Was ist das Evangelium geschrieben hat, dieses weiße Buch, das wahrscheinlich schon einige von euch gelesen haben. Und wenn ihr es noch nicht gelesen habt, möchte ich euch das sehr ans Herz legen. Der hat aber auch noch ein anderes Buch geschrieben, zusammen mit Kevin Young, nämlich What is the Mission of the Church? Was ist die Mission? Was ist die Aufgabe der Gemeinde? Jochen Klautke hat heute früh schon ein bisschen darüber gesprochen. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade für eure Generation. Was ist die Aufgabe der Gemeinde? Warum hat Gott sich das so erdacht, dass er uns in Gemeinden zusammenbringt? Und was sollen wir da tun? Was ist das Zentrum der Gemeinde? Wie steht Sozialdiakonie, in was für einem Verhältnis steht das zum Beispiel zur Gemeinde? Also Einladung zu dieser Konferenz in die Arche nach Hamburg und herzlichen Dank für die tolle Josia-Konferenz und dass ich dabei sein durfte an die Gastgeber und Einladenden vom Josia-Team. Habt das super gemacht, herzlichen Dank. Und jetzt möchte ich beten. Lieber himmlischer Vater, hab ganz herzlichen Dank für diese Zeit, die wir hier zusammen haben durften. Danke, dass wir unter dein Wort kommen durften und dass du ein Gott bist, der zu uns spricht. Und ich bete, dass ein jeder von uns durch dein Wort hier angesprochen wurde und wir wirklich erleben dürfen, dass dein Wort eine Botschaft hat, die uns verändert. Und wir wollen dich bitten, dass du uns auch heute Nachmittag noch die Zeit, in dieser Zeit die Konzentration gibst, auf dein Wort zu hören und dass du uns ansprichst. Ich möchte dich vor allem bitten, dass du uns ermutigst. Herr, danke, dass dein Wort manchmal ermahnt, manchmal herausfordert und manchmal uns einfach ermutigt. Und danke, dass wir heute Nachmittag eine Botschaft betrachten dürfen, die voller Ermutigung ist für uns. Und dass wir so von dieser Konferenz nach Hause fahren dürfen. Und ich bete, dass ein jeder so fährt. Ermutigt und vergewissert darüber, dass du ein Gott bist, der uns liebt und der in unserem Leben am Werk ist. So segne nun die Verkündigung deines Wortes. Hilf mir, treu dein Wort zu verkündigen und gib mir Konzentration und schenk uns offene Ohren und offene Herzen für dein Wort. Amen. Warst du schon mal auf einer Wanderung oder bei einer Radtour, wo du irgendwann dir die Frage gestellt hast, ob du das Ziel erreichen wirst, ob du schaffen wirst, ob du zurückkommst, wo du gemerkt hast, die Kräfte lassen nach. Vielleicht auf einmal so ein mulmiges Gefühl in den Bergen. Ich weiß nicht, ob ich es noch packe. Ich werde immer schwächer. Vielleicht das Wetter schlecht geworden und der Weg nicht mehr so gut. Vielleicht hast du dich ein bisschen verlaufen. Und auf einmal wird diese Frage ganz real. Schaffe ich es zurück? Packe ich es, bis ans Ziel zu kommen? Das klingt ja erstmal sehr theoretisch. Ich habe das vor anderthalb Jahren mal in einem ganz persönlichen Experiment ausprobiert. Es war allerdings kein geplantes Experiment. Das hatte mit meiner Doofheit zu tun. Ich war im Skiurlaub in Österreich, Zell am Ziller, kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Und wir sind den ganzen Tag Ski gefahren und da habe ich kleine Kinder und das war ein bisschen langweilig. Ich fahre gerne ein bisschen schneller, ein bisschen steiler, ein bisschen mehr. War abends, der Skitag war quasi vorbei, der Liftbetrieb kam zum Ende und ich dachte, ach, immer, wir sind jeden Tag zur Mittelstation hochgefahren und dann von der Mittelstation wieder runtergefahren. Ich dachte, heute fährst du mal ganz runter. Ich habe nämlich beim Hochfahren am Morgen gesehen, dass da Spuren unterhalb der Mittelstation im Tiefschnee waren und dachte, cool, das kannst du auch. Also habe ich den anderen gesagt, wir treffen uns unten am Auto, mal schauen, wer zuerst unten ist. Ihr mit der Gondel oder ich mit meinen Skiern. Und bin weitergefahren. Und das ging ein Stück, halbwegs gut. Ich bin nun doch kein so überwältigend guter Skifahrer, dass ich in dem nassen Tiefschnee, in dem total steilen Gebiet wirklich gut vorangekommen wäre. Aber es ging, kam langsam runter. Und irgendwann kam ich an so einen Schotterweg und da endeten die Spuren im Schnee und ich konnte nicht sehen, wo es jetzt weitergeht. Es ging steil runter, da war nicht mehr genug Schnee zum Fahren, da waren teilweise Zäune. Und dann wurde mir auf einmal klar, okay, da war eine Hütte. Und die war nicht ins Tal abgefahren, zur Talstation, sondern einfach zu dieser Hütte, wo die wahrscheinlich gewohnt hatten. Da dachte ich, na super, prima. Also Skier abschnallen auf dem Rücken. Dachte aber, der Schotterweg muss ja logischerweise runter zur Talstation führen. Also habe ich geguckt, der Schotterweg in die eine Richtung ging so ein bisschen hoch, in die andere ein bisschen runter. Da dachte ich, haha, ich bin ja nicht blöd, ich weiß, wo ich lang muss. Und bin losmarschiert. Ja, knallenge Skischuhe, Skier auf dem Rücken nach einem langen Skitag. Gerade diesen Steilhang runtergekommen, habe geschwitzt wie verrückt, war eigentlich ganz schön kaputt und bin losmarschiert. Bin marschiert und marschiert und dann hatte ich Blasen an den Füßen und dachte, Mist, das gibt's doch gar nicht. Muss doch einfach mal runtergehen und der Weg ging irgendwie in die falsche Richtung und auf einmal ging er wieder bergauf. Da dachte ich, okay, ich muss sie jetzt anrufen, dass sie mich abholen. Handy raus, kein Empfang. Das gibt's doch nicht. Und bin weitermarschiert und ich war der Verzweiflung, ich habe fast geheult. Ich war einfach schweinekaputt. Es war nichts zu sehen. Es wurde dunkel. Ich wusste, die stehen unten am Auto und wundern sich, wo ich bleibe. Ich kann die nicht anrufen. Und es wurde immer kälter. Ja, es ist ja so, wenn dann die Sonne weg ist, auf einmal wird es richtig kalt. Und ich konnte mir schon so richtig vorstellen, ja, die Schlagzeile in der Bild-Zeitung. Tragisch. Familienvater erfriert mitten in Österreich. Dann endlich kam ein Auto und der guckte mich mitleidig an und sagte, hast du dich verlaufen? Ich sage, ja. Und dann hat er mir erklärt, dass ich in die falsche Richtung gelaufen war. Man muss da erst ein Stück hoch und dann geht es runter, dann kommt es zur Talstation und das ist der Weg, der rüber ins Nebental führt. Hätte ich noch 5 Kilometer weiterlaufen können. Gut, das ist witzig, aber manchmal ist das im christlichen Leben auch so, ne? Wir haben uns auf den Weg gemacht und irgendwie sind wir ein bisschen abgekommen und wir fragen uns, erreiche ich das Ziel noch? Schaffe ich es noch? Es wird immer beschwerlicher, als Christ zu leben. Komme ich an? Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du die Botschaft am Donnerstagabend aus Römer 3 gehört und gesagt, ja, ich habe das verstanden, dass ich aufgrund der freien Gnade Gottes die Vergebung meiner Schuld habe. Aber dann hast du vielleicht auch die Botschaft gestern Abend gehört aus Römer 12. Die Herausforderung, dein Leben Gott hingegeben zu leben und du siehst, dass in deinem Leben so ganz vieles kein heiliges Wort, Gott wohlgefälliges Opfer ist. Vielleicht sitzt du sogar gerade jetzt hier und sagst, ich habe gestern Abend erlebt, wie der Heilige Geist mich überführt hat von Sünde in meinem Leben. Und ich habe in dem Moment gewusst, ich muss jetzt eigentlich mit jemandem drüber reden und drüber beten und Pläne machen. Aber dann kam das Schlusslicht, ich bin rausgegangen, hatte eine andere Unterhaltung und ich habe nichts gemacht. Obwohl Gott in seiner Gnade mir meine Sünde zeigt. Und du fragst dich, was ist mit mir los? Schaffe ich es? Kann ich wirklich ankommen? Kann ich so werden, wie Gott mich haben will? Erreiche ich das Ziel meines Glaubens? Du siehst immer wiederkehrenden Sünden in deinem Leben und fragst dich, ob du wirklich eines Tages vor Gott bestehen kannst. Oder vielleicht erlebst du Leid. Viel Leid. Gerade weil du Christ bist. dass du in deiner Familie auf einmal Probleme hast, dass deine Freunde dich verlachen, dass du weißt, weil du zu Gott gehörst, willst du bei bestimmten Dingen nicht mitmachen, die alle anderen machen. Und du fragst dich, schaffe ich das? Kann ich diesem Gruppenzwang weiter widerstehen? Halte ich aus? Solche Herausforderungen sind real. Solche Gedanken sind real. Der Apostel Paulus kannte das. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief davon, wie er selber in solchen Situationen sich befunden hat. Am Ende von Römer 7 lesen wir, wie Paulus auf sich selber schaut und seine eigenen Sünden sieht und verzweifelt, schier verzweifelt an sich selbst. Sagt, eigentlich will ich tun, was Gott sagt, und doch tue ich nicht, was ich will. Ich handle entsprechend meinen fleischlichen Begierden. Die Sünde hat immer noch so viel Anziehungskraft. Und er schreit aus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Ich kann das gut nachvollziehen. Vielleicht du auch. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? In Kapitel 8 beschreibt Paulus dann, wie ein Christ Anfechtung haben kann, Leid erfahren kann, sodass er am Ende gar nicht mehr weiß, was er überhaupt noch beten soll. Das ist so Kapitel 8, Vers 26. Und dann kommen wir zu einer Botschaft voller Hoffnung, voller Zuversicht in Kapitel 8, Vers 28. Ein Vers, der ganz bekannt ist. Und mit dem beginnt unser Predigttext. Du brauchst ihn noch nicht zeigen. Und wenn du ihn dann zeigst, zeig bitte erstmal Vers 28. Aber ich lese uns mal den ganzen Abschnitt von 28 bis 39. Vielleicht habt ihr eine Bibel dabei. Sonst hört einfach zu. Ich werde dann nachher die Verse durchsprechen. Dann werdet ihr sie da auch nochmal eingeblendet sehen. Eine wunderbare Botschaft. Eine Botschaft, die uns ans Ziel bringt. Römer 8 beginnt in Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten im Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, der vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was uns dieser Text zeigt, was wir in drei Abschnitten betrachten wollen, ist, dass erstens Gott einen guten Plan hat für seine Kinder. Gott handelt zielorientiert in deinem Leben. Und es zeigt uns dann, dass Gottes Plan allumfassend ist. Gott hat ein großartiges Ziel für seine Kinder. Und er bringt uns dorthin. Und das ist unumstößlich. Gottes Plan ist unumstößlich. Das sehen wir dann drittens. Gott bringt seine Kinder definitiv an ihr Ziel. Also eine Botschaft, die dich ermutigen sollte. Die dich stärken sollte in deinem Gottvertrauen. Das ist mein Ziel für heute Nachmittag. Vers 28. Danke, dass du ihn einblendest. In Vers 28 sehen wir, dass Gott einen guten Plan hat für seine Kinder und dass er alle Dinge gebraucht, um seine Kinder ans Ziel zu bringen. Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist eine fantastische Aussage. Wir wissen aber. Das ist keine Zuversicht, das ist keine hoffnungsfrohe Annahme, das ist keine Spekulation. Wir wissen, das ist Gewissheit. Und wie ich gerade gesagt habe, Paulus hat davor bekannt, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir nicht wissen. Und dass wir manchmal in Lebenssituationen sind, wo wir nicht mal mehr wissen, wie wir noch beten sollen. Vers 26, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, in Zeiten des Leidens. Ja, umso bemerkenswerter, hier sagt er, das wissen wir. Wir sind gewiss. Problem mit solchen Gewissheiten ist, dass wir manchmal uns Dinger gewiss sind, die nicht so sind. Manche Gewissheit entpuppt sich nachher als Irrtum. Meine 4-jährige Tochter, die kommt in dieser Konferenz ab und zu mal vor, Christy Rose, die hat kürzlich eine solche Erfahrung gemacht. Sie berichtete meiner Frau und mir im Sommerurlaub voller Überzeugung, dass es in dem Stausee, an dem wir für einige Zeit ein bisschen Badeurlaub hatten, dass es in diesem Stausee Haie gäbe. Ich habe gesagt, Christy Rose, keine Sorge, im Stausee, der ist künstlich angelegt, das Stausee, da gibt es keine Haie. Und sie wusste aber darum, dass ihre Information von einer absolut zuverlässigen Quelle kam. Fast so wie Gott. Ihre zuverlässige Quelle war Onkel Bass, Onkel meiner Frau. Dem gehört die Hütte an dem Stausee. Und das ist ein Mann, der nicht lügt. Das ist wirklich ein vertrauenswürdiger Mann. Und ich weiß, wenn Onkel Bass was sagt, Onkel Bass, können wir glauben. Fast wie Gott. Fast. Und Onkel Bass, sagte meine Tochter, hatte ihm am Tag davor erklärt, als wir mit dem Motorboot draußen waren, die hatten so einen schönen Float hinten dran, ja, so ein Gummiding, und dann schoss er da mit dem Motorboot über den Stausee und die Kleine hielt sich hinten dran fest, saß da drauf, flog so durch die Gegend, war witzig, war manchmal ein bisschen aufregend und sagte, ja, und danach hat Onkel Bass mir gesagt, dass gut war, dass ich mich festgehalten habe, weil da Haie im See sind. Das kann nicht sein. Onkel Bass redet nicht so einen Stuss. Ja, von mir käme das, aber nicht von Onkel Bass. Da ist er, das kann doch nicht sein. Ja. Und ich wusste aber, das kann nicht sein, dass da Haie sind. Aber Rosi war sich ganz sicher. Und dann kam Bass. Da habe ich gesagt, Bass, erzähl mir mal. Das kriege ich nicht zusammen. Und dann sagt er, und er spricht natürlich kein Deutsch. Und er sagt dann, oh yes, yeah, I told Rosie that I was sorry that she nearly flew off. It was a bit high. And I was glad she was holding on to it. Auf gut Deutsch, Rosie hatte hochfliegen, Hai mit dem Hai verwechselt. Und sie sagte, sie wäre hochgeflogen, einfach weil da ein Hai von unten gegengekommen wäre. Ich war sehr erleichtert. Ich habe Tränen gelacht. Keine Haie im Stausee. Rosie war sich gewiss, weil sie es falsch verstanden hat. Die Quelle war zuverlässig, aber sie hatte die Aussage nicht verstanden. Und ich glaube, dass das mit Vers 28 ganz oft auch so ist, dass wir den Vers hören und dann Schlussfolgerungen daraus ziehen und eine falsche Gewissheit haben. Denn manchmal wird behauptet, dass einfach jedem alles zum Besten dient. Das sagt der Vers aber nicht. Das ist das erste potenzielle Missverständnis. Hier wird nicht gesagt, dass jedem alle Dinge zum Besten dienen. Diese Zusage gilt nur denen, die Gott lieben. Und dann zweite Definition, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und das sind die gleichen Leute. Das sind zwei verschiedene Perspektiven. Das ist die menschliche Perspektive und die göttliche Perspektive. Das heißt, aus menschlicher Perspektive, die, die Gott lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Nun wissen wir, dass wir von Natur aus in dieser Kategorie nicht einen Menschen finden, weil wir von Natur aus Gott nicht lieben. Wir haben das bedacht. Römer 3, Vers 10 und folgende macht deutlich, wir lieben Gott nicht, wir wollen nichts von ihm wissen. Wir sind Rebellen. Das heißt, wir brauchen erst einmal eine grundsätzliche Veränderung, die uns in diese Kategorie bringt. Wir brauchen das Gnadenwerk Gottes. Wir brauchen es, dass Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgießt durch den Geist. Rudi hat gestern über diesen Vers gesprochen, Römer 5, Vers 5. Aber wenn Gott das getan hat, wenn Gott seinen Geist in unsere Herzen, seine Liebe durch seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat, dann fangen wir an, Gott zu lieben. Von daher ist die entscheidende Frage für dich, liebst du Gott? Nur dann gilt diese Zusage dir, liebst du Gott? Hast du das Verlangen, für Gott zu leben? Liebst du den Gott, wie er sich in der Bibel offenbart? Den dreieinen Gott, den Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und stellvertretend für Sünde am Kreuz gestorben ist und siegreich über Tod und Sünde auferstanden ist. Und ich frage nicht, ob du das immer schaffst, ob du immer sagst, oh ja, mein ganzes Herz sehnt sich nach Gott. Das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, ob du das Verlangen hast, für Gott zu leben, ob du das Verlangen hast, Gott zu lieben. Wenn du Gott liebst, dann gilt diese Zusage dir, dass dir alle Dinge zum Besten dienen werden. Und dann darfst du wissen, dass die zweite Beschreibung wahr ist. Nämlich, dass du nach Gottes Ratschluss berufen bist. Denn nur die nach seinem Ratschluss Berufenen werden ihn lieben. Und die, die ihn lieben, die sind nach seinem Ratschluss berufen. Das zweite Missverständnis im Vers 28 ist, dass wir es manchmal so lesen, dass wir vielleicht die Einschränkung verstehen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, also nicht jedem, alle Dinge zum Besten dienen und denken dann, dass einfach alles im Leben gut ist. Alles gut. Scheinbar schlecht, aber eigentlich gut. Und auch das ist nicht das, was der Vers sagt. Sonst wäre deine Sünde von vorhin ja gut. Dient mir zum Besten, dass ich gesündigt habe. Preis den Herrn für meine Sünden. Hey, alle Dinge. Ja und nein. Gott gebraucht alle Dinge und wirkt durch alle Dinge und führt alle Dinge so, dass es dir am Ende zum Besten dient. Ich kann dir aber garantieren, nicht zu sündigen ist besser für dein Leben als zu sündigen. Das heißt, nicht alles in deinem Leben ist per se gut. Es gibt Dinge, die sind schlecht, die sind verkehrt. Aber Gott in seiner großen Weisheit wird im Leben derer, die ihn lieben, die nach seinem Ratschluss berufen sind, alle Dinge so führen, dass sie in letzter Instanz dich ans Ziel bringen. Es wird dir alles letztendlich dienlich sein. Und wir sehen das, wie Gott selbst dann Sünde gebraucht, nicht weil Sünde plötzlich gut wäre und wir sagen, ja super, aber Gott ist doch gebraucht, um letztendlich Gutes dadurch hervorzubringen. Also zum Beispiel ist die Ermordung eines unschuldigen Menschen, brutale Ermordung eines Menschen, etwas Gutes? Nein. Ist es etwas Gutes, wenn man seinen Bruder misshandelt? Nein. Ist es was Gutes, wenn jemand unschuldig ins Gefängnis gesteckt wird? Nein. Aber wie war das bei Josef? Der wurde von seinen Brüdern misshandelt, der wurde in den Brunnen geworfen, die Sklaverei verkauft, der wurde unschuldig angeklagt, weil er moralisch sich nicht auf Ehebruch eingelassen hat, wurde ihm noch etwas unterstellt. Er landet im Gefängnis, da wurde er vergessen. Und doch, am Ende führt Gott es so, dass er vor dem Pharao steht und zum zweiten Mann im Staat gemacht wird, sodass er am Ende seine Brüder retten kann, als ihnen der Hungersnot zu ihm kommt. Und die Brüder haben Schiss. Und es war nicht gut, was sie getan haben. Es war falsch. Es war böse. Und doch sagt Josef seinen Brüdern, ihr habt es für böse gedacht, aber Gott hat es für gut gemeint, um sein Volk zu retten. Oder der Unschuldige, der sterben musste, Jesus. Nicht? War es jemals richtig, dass Menschen sich in einem Mob zusammenrotten und rufen, kreuzige ihn und den Unschuldigen ans Kreuz bringen? War es jemals richtig, dass Pilatus ein Weicher ist, der den Massen nachgibt und den Unschuldigen ans Kreuz gibt? Nein! Das war Sünde, das war böse und doch Gott gebraucht es. Wir wissen, dass Gott alle Dinge gebraucht, zum Besten dienen lässt. Für die, die ihn lieben, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das heißt, Gott hat einen guten Plan für seine Kinder. Gott agiert zielorientiert und gebraucht alle Dinge, um letztendlich Gutes daraus entstehen zu lassen. Das ist das Erste, was wir wissen dürfen. Das Zweite, was wir dann sehen, ist, dass Gottes Plan allumfassend ist. Und das ist Vers 29 bis 30. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Wer ist der Handelnde in diesen zwei Versen? Gott allein. Und wir sehen, dass Gott hier fünf Dinge tut. Ausersehen, vorherbestimmen, berufen, gerecht machen und verherrlichen. Das Ganze beginnt mit einer Ausersehung, die noch vor der Vorherbestimmung steht. In anderen Übersetzungen steht ja auch das Wort Erwählung. Gott hat nach Epheser 1, Vers 5 Menschen auserwählt und dazu vorherbestimmt, vor Grundlegung der Welt. Dieses große, planvolle Handeln Gottes beginnt vor Grundlegung der Welt. Da beginnt die Ausersehung, das Vorsehen, das Planen Gottes. Und sie geschieht über eine Ausersehung, hin zu einer Vorherbestimmung, die kommt vor einer Berufung. Das heißt, so handelt Gott, er plant. Sein Plan beginnt vor Grundlegung der Welt. Und dann beruft er, das ist die effektive Berufung, eine Berufung, die wir hören und annehmen, einen Ruf in den Glauben hinein. Denn diese Berufung ist so effektiv, dass jeder, der in dieser Form berufen ist, dann auch gerecht gemacht ist von Gott. Das sind die Gläubigen. Und die gerecht gemacht sind, die hat er auch verherrlicht. Die alles entscheidende Frage für dich ist, nicht, wie ist das jetzt mit der Ausersehung und der Vorherbestimmung? Die alles entscheidende Frage für dich ist, hast du die Berufung Gottes gehört? Hast du den Ruf Gottes gehört? Tu Buße und glaub. Hast du dich Gott zugewandt? Hast du diesem Ruf Folge geleistet? Ich bete, dass jeder hier das getan hat. Und wenn du das nicht getan hast, warte nicht. Du weißt nicht, wie die Rückfahrt heute verläuft. Du weißt nicht, was morgen sein wird. Warte nicht. Hier und heute, jetzt ist Gnadenzeit. Gott ruft dich. Komm zu Jesus. Er will dein Retter und Herr sein. Er wird dich annehmen, wenn du zu ihm kommst. Er ruft dich hier und jetzt durch meine Stimme. Kehre um von deinem selbstbestimmten Leben und erlebe, was es heißt, ein wirklich befreites Leben zu leben. Ein Leben zu leben als Kind Gottes. Höre den Ruf Gottes, die diesen Ruf gehört haben. Die ihn gehört haben, die dürfen wissen, sie sind durch ihren Glauben gerecht gemacht worden. Wir haben Donnerstagabend darüber nachgedacht, über Römer 3, 21 und folgende. Dass Gott uns seine Gerechtigkeit zugerechnet hat, jedem, der zu ihm kommt im Glauben, umkleidet die Gerechtigkeit Christi. Und dann sagt er etwas Spannendes, denn dann sagt er, und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Moment einmal. Stimmt das bei dir? Verherrlicht? Einige nicken, da bin ich aber gespannt. Da Das würde ich gern mal ein bisschen genauer ergründen. Du bist schon verherrlicht? Weil für mich siehst du ehrlich gesagt noch aus, wie, wer das Jochen vorhin gesagt, begnadigter Sünder. Also begnadigt, okay, ja, da lasse ich mich drauf ein, aber verherrlicht? Um zu verstehen, was das bedeutet, ist es gut, nochmal zurückzuschauen, sagen, was unsere Vorherbestimmung ist. Wozu sind wir eigentlich vorherbestimmt? Die er ausersehen hat, die hat er vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Das ist die Verherrlichung. Bist du Jesus Christus gleich geworden? Die können sich mal melden, wenn einer schon soweit ist. Ich bin froh, dass sich keiner meldet. Aber das ist deine Bestimmung. Er hat dich dazu vorherbestimmt, dass du Christus gleich sein wirst. Und damit meint er die Vollkommenheit von Christi. Die Sündlosigkeit von Christus. Das ist deine Bestimmung. Das heißt, ich darf dich anschauen, und wenngleich ich noch so ein bisschen durch das schattige, etwas schmutzige Gewand des Sünders sehe, kann ich schon sehen, dass du dazu bestimmt bist, deine Bestimmung. Ich weiß, eines Tages wirst du sündenfrei sein. Du wirst heilig sein vor Gott. Das ist definitiv sicher, weil Gott einen Plan hat, den er ausführt, den er vor Grundlegung der Welt getroffen hat und der bis hingeht zu diesem Tag, die er vorherbestimmt hat. Das sind die er berufen hat, das sind die er gerecht gemacht hat. Und deswegen kann Paulus hier in der Vergangenheitsform sagen, verherrlicht, weil es definitiv feststeht. Das ist eine feststehende Tatsache, die hier in der Vergangenheitsform ausgedrückt wird, die aber in der Zukunft erst wahr wird. Ich hoffe, das ermutigt dich. Wenn ich auf mich selber schaue, und den Schmutz in meinem Leben sehe, ich habe Sehnsucht danach, das mal alles los zu sein. Der Kampf mit der Sünde ist vorbei, ich bin verherrlicht. Keine Versuchung mehr. Ich bin wie Christus. Vollkommen rein. Ich möchte sagen, das bist du. Das bist du. Noch nicht heute, aber doch gewiss. Wenn du Christus Jesus als deinen Retter und Herrn kennst, wenn du Gott liebst, dann beschreibt das dich. Das ist eine Gewissheit, die du haben darfst. Gott hat einen guten Plan für dein Leben und er führt ihn aus vom Anfang bis zum Ende. Er ist der Handelnde in all diesen Versen. Es geht nicht darum, ob du es irgendwie hinkriegst, sondern es geht darum, ob er das hinkriegt. Er verherrlicht. Was traust du Gott zu? Traust du ihm zu, dass er das mit dir macht? Ich sehe euch an und ich sehe heilig. Ja, herausgerufener ist das auch, weiß ich, deswegen kann ich euch sowieso Heilige nennen, aber ich sehe in euch Heilige, weil ich weiß, dass das, was heute noch an Schmutz an dir klebt, eines Tages weg sein wird. Du wirst sein wie Christus. Dein Kampf wird ein Ende haben und du wirst siegreich vor Gott stehen, nicht weil du gewonnen hast, sondern weil er den Sieg für dich errungen hat. Das ist die Zusage von Gott an dich. Er führt seinen Plan aus. Darauf darfst du dich verlassen. Jesus Christus ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Steht in Hebräer 12, 2. Das ist nicht meine Worte. Das ist Gottes Wort. Jesus Christus ist der Anfänger und der Vollender. Und in Philipper 1, 6, da erklärt uns Paulus, dass er gewiss ist, dass er, der das gute Werk in dir begonnen hat, als du gläubig wurdest, es auch vollenden wird. Er wird das gute Werk vollenden. Ja klar, du sollst schaffen mit Furcht und Zittern, dass du selig wirst, aber er ist es, der in dir wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen. Philipper 2. Sei ermutigt. Er vollbringt das Werk. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt. Dieser gute Plan Gottes steht unumstößlich fest. Gott bringt seine Kinder definitiv ans Ziel. Vers 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Kleines Experiment mit euch, damit ihr wach bleibt. Ich möchte euch die Fragen nochmal stellen und ihr dürft sie jetzt jeweils mit einem Wort beantworten. Versucht das mal im Chor. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Niemand. Wer will verdammen? Niemand. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Echt jetzt? Moment. Natürlich gibt es Menschen, es gibt Mächte und Dinge, die uns scheiden wollen von der Liebe Gottes. Natürlich gibt es welche, die gegen uns sind. Es gibt welche, die uns beschuldigen. Es gibt welche, die versuchen werden, uns zu verdammen. Es gibt welche, die versuchen werden, uns zu trennen von der Liebe Gottes. Die gibt es. Aber sie werden scheitern. Sie werden scheitern, nicht weil wir so stark sind. Nicht weil du es einfach drauf hast. Nein, sie werden es nicht vollbringen. Sie werden scheitern, weil Gott für dich ist. Das ist die Aussage. Das sind die Aussagen hier. Er hat seinen eigenen Sohn für dich gegeben. Er hat das Blut, das kostbare Blut seines einen geliebten Sohnes vergossen für dich. Glaubst du, er gibt dich wieder her? Er hat sein Liebstes für dich gegeben. Glaubst du, er lässt dich los? Das, was man liebt, das hält man fest. Paulus hat schon vorher gesagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und die gibt es nicht, weil Jesus eben diese Verdammnis, diese Schuld auf sich genommen hat. Er hat dafür bezahlt am Kreuz von Golgatha und er ist jetzt unser Fürsprecher. Und wenn der Ankläger kommt und die werden kommen und Satan ist der Chef aller Ankläger und anfängt dich zu beschuldigen, und sagt, schau doch mal, was das für einer ist. Und gestern Abend hat er noch fromme Gedanken gehabt und dann wieder den Mist gemacht. Und er klagt dich an und dein Gewissen springt drauf an. Und du sagst, und recht haben sie, ich weiß, ich bin schuldig. Dann stellt sich Jesus Christus vor den Ankläger und sagt, das mag ja alles sein, aber die Schuld ist längst gesühnt. Ich habe dafür bezahlt. Deshalb gibt es keine Verdammnis mehr für Simon. Und für dich und für dich und für Rudi und Emil und wie ihr alle heißt. Keine Verdammnis. Du hast einen Fürsprecher in Jesus Christus. Und ich möchte das Ganze nochmal ein bisschen allgemeiner auf uns hin anwenden. Lasst uns einander so anschauen. Schau deinen Bruder, schau deine Schwester so an und werd dir klar darüber, das ist jemand, für den Christus gestorben ist. Das ist jemand, an dem Gott arbeitet. Das ist jemand, den Gott verherrlichen wird. Das ist jemand, der eines Tages Christus gleich sein wird. Und du hast jetzt die tolle Möglichkeit, deinem Bruder und deiner Schwester dabei hier und jetzt schon zu helfen. Oder du kannst sie auf die falsche Seite stellen und mit Ankläger werden. Sondern der ist die. Ihr kennt das. Ne? Wir sollten eine Weggemeinschaft sein von denen, die einander anspornen auf diesem Weg. Die einander immer wieder diese großartigen Wahrheiten zusprechen. Und sagen, wenn du gefallen bist, ich helfe dir auf. Und ich helfe dir jetzt den Weg weiterzugehen. Lasst uns sicherstellen, dass wir nicht Ankläger voneinander werden, sondern dass wir einander helfen, den Weg, diesen guten Weg weiterzugehen, im Wissen darum, dass Gott für uns ist, wenn wir denn Gott lieben, wenn wir denn Kinder Gottes sind. Denn Gott hat einen guten Plan für seine Kinder und er bringt diesen Plan zum Ende. Aber unser Abschnitt ist sehr, sehr realistisch. Wenn du mir die nächste Folie mal gibst, da kommt ja dann die Frage, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und da steht eben nicht niemand. In Vers 35 kommt jetzt auf einmal eine Wendung. Bisher kam ja immer quasi ein indirektes Niemand. Ja? Hier kommen jetzt auf einmal lauter potenzielle Scheider. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? 7 potenzielle Scheider. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Und du darfst die Freiheit haben und diese Liste fortsetzen. Wer versucht dich zu scheiden von der Liebe Christi? Was versucht dich zu scheiden von der Liebe Christi? Was ist es in deinem Leben? Wer versucht zwischen dich und Christus zu kommen? Was versucht zwischen dich und Christus zu kommen? Paulus ist total realistisch. Der sagt nicht, boah, können uns alle nichts anhaben. Nein, er zitiert Vers 36, einen Vers aus dem Alten Testament und sagt, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Auf gut Deutsch, klar, es gibt all diese Dinge und die bedrängen uns hart. Und du wirst durch dein Leben gehen. Und danke für euren Missionsbericht. Und ich preise Gott für den Mut, in eine schwierige Situation hineinzugehen. Ich bete, dass viele von uns eine ähnliche Berufung haben, hinauszugehen und dem Herrn zu dienen, hier in diesem Land, in den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt und die vielleicht in 30 Jahren noch viel größer sein werden als heute. Oder vielleicht hinauszugehen in die Welt. Ich preise Gott für meine Geschwister, die im Irak treu das Evangelium verkündigen und sich nicht verkriechen vor IS. Ich preise Gott für die Menschen, die in Nordkorea das Evangelium bekennen. Und die kennen all diese Dinge. Die können sagen, ja, diese Zitate, die sind nicht graue Theorie. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Es ist mal ein anderer Missionar nach Südamerika gegangen, weiter südlich als Mexiko. Jim Elliot. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Nach seinem Tod hat man in seinem Tagebuch einen Satz gefunden, den er einige Zeit vor seinem Tod geschrieben hat. Von den Menschen, die er missionieren wollte, denen er das Evangelium bringen wollte, ist er brutal ermordet worden. Es gibt einen Film dazu, ich glaube, The End of the Spear ist der Film, weiß ich nicht. Könnt ihr euch mal anschauen, es ist beeindruckend. Jim Elliot hat in seinem Tagebuch einen Satz geschrieben. He is no fool who gives what he can't keep to gain what he can't lose. Er ist kein Tor, der das gibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nie wieder verlieren kann. Es könnte theoretisch sein, dass du für deinen Glauben sterben wirst. Ich kann dir nicht versprechen, dass das nicht passieren wird. Im Moment sieht es in unserem Land nicht so aus und wir können Gott dankbar sein, dass er uns wenig zumutet. Aber es könnte passieren, dass sich die Dinge ändern. Es könnte sein, dass Gott dich beruft in ein Land, wo du dein Leben lassen wirst. Du wirst als Christ Widerstand erleben, wenn du Christus treu nachfolgst. Und Paulus ist hier komplett realistisch. Und aus eigener Kraft würden wir verlieren den Kampf. Könntest du widerstehen, wenn dir jemand die Pistole an den Kopf hält und sagt, verfluche Christus oder ich erschieße dich? Ich weiß nicht, ob ich die Kraft hätte. immer leicht, in der Theorie über solche Dinge zu reden. Aber du musst das auch nicht. Du musst das auch nicht. Weil du überwindest nicht durch deine eigene Kraft, sondern wie es hier heißt, in ihm. Und das Faszinierende, was hier steht, ist, wir überwinden. Gerade so schaffen wir es noch irgendwie durch ihn. Wir überwinden weit durch ihn, heißt es hier. Wir überwinden weit durch ihn. Nicht wie Deutschland, Algerien, 2-1 in der Verlängerung. Das ist wie Deutschland, Brasilien, 7-1. Wir überwinden weit. Aber wie sollen wir das schaffen? Weil du in ihm bist. Weil wenn du am Wegesrand stehst und nicht mehr kannst, er kommt. Dein lieber Papi kommt und dich auf den Arm nimmt und trägt. Du überwindest weit, nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern weil er die Kraft hat. Nicht nur, um dich gerade noch so ans Ziel zu schleppen, sondern damit du weit überwindest. In ihm. Die Zusage von Gott an dich. Sei gewiss. Dich kann niemand scheiden von der Liebe Gottes, von der Liebe Christi. Das ist die Gewissheit, mit der unser Text endet. Wir haben angefangen mit einer Gewissheit. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und der Text endet in Vers 38 und 39 mit einer weiteren Gewissheit. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist eine Botschaft, die bringt uns ans Ziel. Die bringt dich ans Ziel. Und jetzt ist vielleicht irgendwer ein bisschen nervös, sagt, okay, Matthias, das klingt ja so ein bisschen nach einem Freifahrtschein. Wenn das wirklich so ist, wenn das wirklich so ist, dass Gott uns rettet, dass Gott uns zu unserer himmlischen Bestimmung bringt, zu der er uns vorherbestimmt hat, dann heißt das ja eigentlich, dass wir machen können, was wir wollen. Oder? Ja. Genau. Steht hier. Er bringt dich ans Ziel, wenn du Gott liebst und nach seinem Ratschluss berufen bist. Bringt er dich ans Ziel. Aber wenn du Gott liebst, wenn du wirklich an Jesus Christus als deinen wunderbaren Retter und Herrn glaubst, wenn du wirklich Gott liebst, warum würdest du überhaupt etwas wollen, das anders ist als das, was er für dich hat? Wenn du wirklich glaubst, dass Gott dich so sehr liebt, dass er seinen geliebten Sohn für dich am Kreuz aufgeopfert hat. Wenn du wirklich glaubst, dass er ein großartiges Ziel für dich hat, warum würdest du einen anderen Weg gehen wollen? Vielleicht, weil du zwischendurch mal verwirrt bist, so wie ich den Tag in Österreich, falsche Richtung gelaufen. Das kommt vor. Aber du bist ja nicht allein unterwegs. Gott hat uns seinen Geist gegeben und sein Geist wirkt in uns, um uns dann zu überführen von der Sünde. Ich habe mit einigen gestern Abend gesprochen, die mir gesagt haben, das ist gestern Abend in meinem Herzen geschehen. Und Gott tut das in seiner großen Gnade, weil er eben dich ans Ziel bringen wird. Wird er dich überführen von Sünde, wird er zeigen, wo du auf falschen Wegen bist. wird dir Geschwister an die Seite stellen, die dich ermutigen und ermahnen, so wie du es brauchst. Denn Gott hat ein Ziel mit dir. Und er bringt dich ans Ziel. Und Gott verändert deinen Willen. Immer mehr. Sodass du tun kannst, was du willst. Weil du immer mehr das willst, was er will. Und so ist meine Hoffnung, dass wenn wir von dieser Konferenz nach Hause fahren, dass wenn du nachher nach Hause fährst, du das mit der Gewissheit tust, dass die Botschaft der Gnade Gottes, durch die du gerettet wurdest, die Botschaft ist, die dich ans Ziel bringt. Ich bete, dass Gott dir hilft zu erkennen, wie sehr er dich liebt. Ich bete, dass Gott dir hilft, immer mehr das Vertrauen darauf zu haben, dass er wirklich mit dir einen guten Weg gehen will und dir durch sein Wort diesen guten, diesen perfekten Weg weist. Ich bete, dass er dich immer mehr bereit macht, diesen Weg mit ihm aus frohem Herzen zu gehen. Ich bete, dass er dich immer mehr überführt von den Bereichen in deinem Leben, auf denen du auf falschen Wegen bist. Aber ich bete vor allem, dass dein Herz voll ist von Liebe zu Gott. Denn denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich bete für dich.